Hallo und herzlich willkommen bei der Innovationskiste, dem Podcast für Unternehmen, Gründer und Kommunen. Das ist die allererste Folge der Kreativwerkstatt, dem Format der Innovationskiste, bei dem wir über Prozesse, Techniken und Methoden der Ideenfindung, Verifizierung und Validierung sprechen wollen. Heute ist bei mir Professor Dr. Answin Wilmer zu Gast. Seine Vita ist so lang, sie komplett zu benennen, würde hier den Rahmen sprengen. Deshalb will ich es nur ganz kurz anreißen. Er hat über 20 Jahre Erfahrung im Ideenmanagement, in der Kommunikationsplanung, Marketingberatung. Er ist Autor und Geschäftsführer von Wilmer Markenberatung und Kooperationsmarketing und unter anderem Professor und Studiendekan an der IST Hochschule für Management. Und daher kennen wir uns auch. Ich studiere dort im 6. Semester Kommunikation und Medienmanagement und er war mein Professor für Ideen- und Innovationsmanagement. Ich freue mich sehr, ihn heute bei mir als Gast zu haben und dass wir uns nochmal ausführlicher über das Thema unterhalten können.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Ich starte mal mit meiner ersten Frage. Gibt es denn eine Geschichte zu deinem Namen?
Ja, hallo. Erstmal freue ich mich auch ganz riesig, hier dabei sein zu können. Eine Geschichte zu meinem Namen. Answin Wilmer heiße ich ja. Also.
Sehr außergewöhnlich.
Genau. Ich gehöre, das war ja eben in der Anmoderation schon so ein bisschen angedeutet, zu einem etwas älteren Semester mit 20 Jahren Berufserfahrung oder drüber hinaus sogar. Insofern zählt mein Jahrgang zu den Babyboomern. Und über diese Generation, da sagt man ja oder sagte man früher, alle Kinder heißen Susanne, nur nicht Petra, die heißt Silke. Oder alle Kinder heißen Thomas, nur nicht Stefan, der heißt Andreas. Gibt es jetzt, glaube ich, auch schon ein Buch drüber. Ja, meine Eltern wollten sich irgendwas Besonderes ausdenken. Und so sind sie dann auf Answin gekommen als Vornamen. Und das bedeutet sowas Ähnliches. Also es ist ein althochdeutscher Name wie der Freund Gottes. Das heißt jetzt nicht, dass ich sehr gottesgläubig bin, um das an dieser Stelle mal gleich zu platzieren. Zumindest hat das zwei Vorteile für mich gehabt in meinem Leben. Zum einen wurde ich nicht so häufig verwechselt in der Schule und im Studium. Und zum anderen, und das scheint sich ja hier zu bewahrheiten, ist das auch immer ein ganz guter Talking Point und Einstieg für nette Gespräche. Ja, und der Nachname Wilmer mit scharfem V in diesem Fall, der bedeutet Fila Maris, sehr berühmt, aber da muss ich sagen, das kann ich so noch nicht bestätigen, dass ich das bewahrheitet hat, zumindest nicht jetzt in der breiten Bevölkerung. Also so viel zu meinem Namen und zu den Geschichten, das war die Frage.
Er hat auf jeden Fall einen hohen Erinnerungswert, das stimmt. Was müsstest du tun, um dein Leben, so wie es momentan ist, zu verbessern? Gibt es da irgendwelche Punkte?
Also vielleicht sollte ich öfter mal meinen Schreibtisch aufräumen. Dann würde ich vielleicht etwas weniger oft an zu vielen Projekten parallel arbeiten. Das ist nämlich so eine Neigung oder ein Hobby von mir. Sagt ja normalerweise eher den Frauen diese Fähigkeit zu. Ich weiß auch nicht, ob ich es gut kann, aber ich mache es einfach. Andererseits habe ich mich auch schon immer in einem gewissen kreativen Chaos wohlgefühlt. Insofern, nein, ich finde, es ist alles gut, wie es momentan ist. Und ich sehe eigentlich da keine großen Verbesserungspotenziale.
Ja, never change a running system.
So ungefähr, genau.
Solange das alles funktioniert. Ich habe ja eben gerade schon ein bisschen deinen Erfahrungsschatz angesprochen. Was ist denn so dein persönlich bisheriger größter Erfolg?
Nach so einem langen Leben, nein, so alt bin ich nun auch wieder nicht, aber immerhin gar nicht so einfach zu beantworten. Vielleicht war so unterteilt in privat und beruflich. Also privat würde ich sagen, ist mein größter Erfolg gewesen und ich hoffe, das bleibt auch dabei, dass ich in meinem Leben meine Wünsche eigentlich immer erfüllen konnte. Zwar nicht auf direktem Weg, aber trotzdem. Und falls das nicht funktioniert hat, konnte ich immer meine Wünsche entsprechend anpassen, ohne mich darüber allzu lange ärgern zu müssen. Ja, irgendwie bedeutet Leben ja, das Bestmögliche draus zu machen und das ist mir bisher gelungen und zumindest privat empfinde ich mich da als sehr erfolgreich. Beruflich, ja, ich habe in ja, einem guten halben Dutzend Agenturen gearbeitet und die Erfolge dort, gab zugegebenermaßen auch immer mal Misserfolge, aber das, wenn es um Erfolge ging, dann waren das eigentlich immer Teamerfolge, sei es, dass wir wichtige Pitches gewonnen haben und viele Arbeitsplätze dadurch sichern konnten, auf Agenturenseite, wie auch dann später auf Kundenseite. Oder sei es, dass wir Awards für herausragende Kampagnen gewonnen haben. Oder auch jetzt an der IST-Hochschule für Management im Hochschulbereich, ja, dass ich tolle Studiengänge konzipieren darf und umsetzen darf auch. Also auch da gilt eigentlich, dass ich immer das machen konnte und durfte, worauf ich Lust hatte und auch was so ein bisschen meinen Interessen entsprach.
Ja, klasse. Da sind wir auch schon mitten im Thema. Sie unterrichten ja unter anderem auch das Modul Ideen- und Innovationsmanagement. Da möchte ich auch direkt einsteigen. Ist Ideen- und Innovationsmanagement denn ein Thema, das auch für kleine und mittelständische Unternehmen wichtig ist? Oder ist das nur für große Unternehmen wie Google relevant?
Also Ideen- und Innovationsmanagement ist für jede Organisation, Unternehmen oder NGOs oder was auch immer, absolut relevant, weil jedes Unternehmen langfristig nur mit guten Ideen und Innovationen überleben kann. Da gibt es keine Ausnahme, ob es ein Kleinunternehmen ist, selbst Freelancer, also One-Man- oder One-Woman-Companies, für die gilt das genauso wie für große Unternehmen wie Google, ausnahmslos. Selbst die Kirche als Organisation wäre gut beraten, Konjunktiv wäre, sie ist es ja teilweise gar nicht, Ideen- und Innovationsmanagement ihr Thema zeitgemäß zu gestalten.
Was ist denn so der Hauptpain dieser Unternehmen? Also wir hatten letzte Woche eine Veranstaltung, da haben wir auch einige Geschäftsführer aus unserer Umgebung eingeladen und die hatten das Thema angebracht, dass sie nicht wissen, wie sie sich Zeit für Innovation im Unternehmen einrichten sollen. Wenn es nicht schon ein bestehendes Innovationsteam gibt, dann gibt ihnen zum Beispiel der Geschäftsführer am Freitagnachmittag eine Stunde Zeit für Innovation. Wie sieht denn da der richtige Weg aus?
Ja, das Problem, das kenne ich. Das operative Geschäft, das frisst einen quasi auf, sodass man sich strategisch kaum noch Gedanken machen kann und wenn, dann eben erst ab 20 Uhr oder am Freitagnachmittag auf den letzten Drücker. Das ist ein gängiges Problem, da wird viel drüber geklagt und man kann eigentlich nur sagen, wenn man das schon erkannt hat, dass es daran liegt, dann ist die erste Hürde sozusagen überwunden. Dann geht es in der Tat darum, sich mehr Zeit freizuschaufeln. Zeit ist in der Tat die in dem Fall knappste Ressource, es sind nicht die Ideen selber, es sind nicht die klugen oder kreativen Köpfe in Unternehmen. Da behaupte ich einfach mal, jedes Unternehmen hat ausreichend Kreativitätspotenziale. Man muss sie nur entdecken und entsprechend dann auch nutzen. Aber ja, die Zeit, das ist der Flaschenhals, das Bottleneck ganz am Anfang. Und da muss ich letztlich oder auch besser noch zu Beginn die Unternehmensführung, die Verantwortlichen ganz klar die Frage stellen, ob es reicht, mit dem, was bisher gemacht wird, auch die nächsten 10, 15, 20 Jahre oder vielleicht sogar nur die nächsten 2 Jahre zu überleben oder ob was gemacht werden muss. Und wenn man diese Frage sich ernsthaft stellt, dann wird man zu dem Ergebnis in aller Regel kommen, dass etwas gemacht werden muss und dann ist es auch höchste Eisenbahn, damit loszulegen und sich die Zeit entsprechend freizuschaufeln.
Ja. Ja, ich denke mir, es ist wahrscheinlich auch schwierig, gedanklich das einzuordnen, dass man sagt, okay, man gibt jetzt Innovation einen Freiraum, man gibt ihm Zeit, aber es bringt im Moment vielleicht noch keinen unmittelbaren Gewinn. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich erstmal so der Knackpunkt zu sagen, so, ihr kriegt jetzt 20% eurer Arbeitszeit Zeit oder freigestellt, nur an eurer Innovation zu arbeiten, ist wahrscheinlich einfach ein schwieriges Thema.
Ganz genau, weil es auch letztlich ganz menschlich ist, eher sich auf das Hier und Jetzt, heute zu konzentrieren, vor allen Dingen, wenn es da auch operative Probleme gibt, als mindestens parallel, wenn nicht vielleicht sogar mit Prio 1, über die strategischen Dinge Gedanken zu machen. Das kennen wir auch im Umkehrschluss. Wenn wir gerne essen, dann essen wir gerne im Hier und Jetzt und machen uns eigentlich über die Gesundheit, über den Nährwert, über vielleicht die Zunahme beim Gewicht erstmal keine Gedanken, weil das ja alles in der Zukunft passieren wird. Aber im unternehmerischen Zusammenhang sollte das natürlich auch mit im Fokus bleiben.
Das ist auf jeden Fall ein guter Vergleich. Da kriege ich direkt Appetit. Gehen wir noch mal ein paar Schritte zurück. Jedes Unternehmen hat seine eigenen Bedürfnisse. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Innovationsmanager oder Innovationsteams sich auch komplett auf die individuellen Interessen der Unternehmen einstellen müssen. Wie arbeiten die denn genau? Gibt es bewährte Techniken?
Also zunächst mal ist ein gutes Briefing das A und O für jede Innovationsbemühung. Darin ist festzuhalten die Ausgangssituation. Da kann drin festgehalten werden die Herausforderungen, vor denen das Unternehmen steht, inklusive das, was die Konkurrenz macht, also Wettbewerbsanalyse, die Zielsetzung, die Zielgruppen, die angesprochen werden sollen und so weiter. Also das ist der Ausgangspunkt. Man muss sich darüber im Klaren sein, wo stehen wir heute, um zielgerichtet und eben auch individuell, unternehmensindividuell eine Innovationsstrategie abzuleiten oder aufbauen zu können. Mhm. Und bei der Ausgangssituationsanalyse, da gibt es natürlich dann unterschiedliche Techniken und Tools, ob das so die SWOT-Analyse ist, also Stärken, Schwächen, Chancen und Risikenanalyse, SWOT als Abkürzung für Strengths and Weaknesses auf der einen Seite und Threats and Opportunities auf der anderen Seite. Das kann man einsetzen oder andere Analyse-Tools und Methoden, PESTEL ist mal so genannt, um sich eben über das Drumherum, die Rahmenbedingungen, mal ein umfassendes und strukturiertes Bild zu machen. Und das hilft schon sehr, um dann selber zu erkennen, wo drückt vielleicht der Schuh oder wo wird er zukünftig drücken und was können wir dagegen tun oder in welche Richtung müssen wir denken, damit wir zukünftig eben auch genauso gut dastehen oder vielleicht sogar noch besser als in der Gegenwart.
Und wie sieht so ein gutes Innovationsmanagement-Team aus? Welche Seiten müssen da besetzt sein? Gibt es irgendwie ein optimales Team oder Charaktere, die Innovation befördern?
Nein und ja, möchte ich mal sagen. Also zunächst mal ist richtig, dass es sich im Idealfall um ein Team handelt. Und richtig ist auch, dass nach Möglichkeit viele Qualifikationen, Talente, Fähigkeiten in diesem Team vorhanden sein sollten, die mitunter auch konträr sind. Also nur ein Beispiel. Zum einen sollte eine relativ hohe Problemsensibilität vorhanden sein. Es sollte eine Flexibilität im Denken da sein. Man sollte auch über den Tellerrand schauen können, also auch jenseits der eigenen Branchengrenze denken können, begeisterungsfähig sein, neugierig und so weiter, all diese Dinge. Und auf der anderen Seite gehört aber zu einem erfolgreichen Innovationsmanagement-Team auch eine gewisse Kritikfähigkeit, Analysekompetenz und Durchsetzungsfähigkeit. Und bei so vielen Anforderungen versteht sich fast von selber, nicht jeder kann alles gleich gut. Aber wenn in diesem Team diese genannten Kompetenzen auch verteilt sind über die einzelnen Teammitglieder, dann hat man eigentlich schon ein sehr gutes Innovationsmanagement-Team zusammen. Also so viel zu der für den Antwortteil. Ja, das gibt es, aber ein optimales Innovationsmanagement-Team, also ein einziges, pauschal geantwortet, das wird es wahrscheinlich nicht geben. Denn das hängt wiederum auch von der Unternehmenssituation, von dem Unternehmen selber, der Zielsetzung etc. ab.
Okay. Betrachten wir mal die Idee an sich. Wie sieht eine sinnvolle Auswahl oder Bewertung von Ideenvorschlägen aus? Wie sieht ein sinnvolles System dafür aus?
Ja, zunächst einmal muss die Idee ja da sein. Da gibt es diverse Kreativitätstechniken, die einem helfen können, möglichst viele Ideen zu generieren. Denn nur wer viele Ideen hat, ist auch in der Lage, aus diesen Ideen, Vorschlägen, gute Ideen auszuwählen oder erfolgsversprechende Ideen. Und dafür gibt es in der Tat auch wiederum Methoden, die man anwenden kann, um die bestmögliche Idee im Sinne der eigenen Zielsetzung zu identifizieren oder vielleicht auch ein Set an guten Ideen, an erfolgsversprechenden Ideen, kann man ganz simpel machen, indem man auf einem Flipchart beispielsweise Pros und Cons, also Argumente, die für diese Idee sprechen und Argumente, die dagegen sprechen, auflistet. Man kann aus seinem Team, aus seiner Runde einen Advocatus Diaboli, sagt man ja immer, also irgendein Nörgler, ein Kritiker, einen, der versucht, die Haare in der Suppe dieser Idee zu finden, zu bestimmen. Und der fängt dann eben auch an und trägt Bedenken vor und sagt, warum die Idee vielleicht doch nicht funktioniert. Und das Restteam ist dann aufgerufen, zu kontern und gegen zu argumentieren. Und dann merkt man in so einer Situation und in einer Diskussion schon, wann es leichter fällt, eine bestimmte Idee zu verteidigen oder wann man dann letztendlich dem Advocatus Diaboli doch sagen muss, ja, du hast recht, die Idee ist nicht so gut, dass wir sie weiterverfolgen sollen. Dann gibt es auch natürlich weitere Bewertungsmöglichkeiten, einfach mal nur so aufgezählt, sogenannte SMS-Methode, das kommt von dem Short Messenger Service, von dieser Abkürzung, wird heute ja fast gar nicht mehr benutzt. Gut, man könnte über Twitter das ähnlich dann machen. Und mit dieser Methode, darauf kommt es im Wesentlichen an, egal wie sie heißt, werden die Teilnehmer oder die Ideenbewertungsjury gebeten, in einer sehr kurzen Form bei SMS eben mit maximal 11 Wörtern eine Bewertung oder ein Statement abzugeben in puncto Idee. Und wenn man sich kurz fassen muss, was ich im Augenblick nicht tue, ich rede sehr lange und viel, aber wenn man sich kurz fassen muss, dann wird man auch schnell erkennen, welche Idee dann doch die Gewinner. Ansonsten weitere Möglichkeiten sind die althergebrachten Scoring-Modelle. Also man gibt jeder Idee eine Note und kann das Ganze noch verfeinern, indem man die Nutzwertanalyse verwendet. Also bestimmt einen Kriterienkatalog, der einem wichtig ist, erstmal erstellt, dann die Kriterien mit einer bestimmten Gewichtung versieht und dann Idee für Idee durchgeht und einen Punktwert, inwieweit die Idee auf dem Kriterium jeweils gut ist oder nicht so gut ist, vergibt. Und dann summiert man die ganzen Punkte auf und am Ende gewinnt die Idee mit der höchsten Punktzahl.
Da steige ich auch direkt mit meiner nächsten Frage ein. Wie finde ich denn den richtigen Ansprechpartner in meinem Unternehmen bezüglich Ideenqualität und Innovationsgrad? Wer sollte das denn am besten entscheiden? Macht das die Management-Ebene? Macht das das Innovationsteam? Oder wie kann man das überhaupt entscheiden, was eine gute Idee ausmacht und dass man da nicht nur auf sein Bauchgefühl vertrauen muss?
Also natürlich muss man viele Stakeholder mit einbeziehen, wenn es um die Ideenbewertung geht oder um Bewertung der Ideenqualität. Der beste Berater in dieser Hinsicht ist aus meiner Sicht immer jemand aus der angestrebten Zielgruppe, also der Nutzer, der potenzielle Kunde. Der kann am besten zunächst einmal beurteilen, ob eine Idee gut ist aus seiner Sicht oder vielleicht nicht ganz so gut. Natürlich kann und sollte man nicht um die Geschäftsführung oder den Vorstand oder die Vorgesetzten einen weiten Bogen machen, denn kann ja durchaus auch sein, und das ist ja auch das Bestreben, dass die Idee irgendwann mal umgesetzt werden soll. Und wahrscheinlich braucht man dann auch ein gewisses Investment. Und wenn die Idee zwar toll ist, aber unbezahlbar, dann spielt spätestens in dieser Situation die Finanzabteilung nicht mehr mit. Also die muss man mit einbeziehen, völlig richtig. Aber um zunächst einmal die Ideenqualität zu beurteilen und bewerten zu lassen, würde ich immer empfehlen, diejenigen, die man mit der Idee ansprechen möchte, also die Zielgruppe, die Zielpersonen zu befragen. Das ist im Übrigen auch etwas, was in dem Ideen- und Innovationsfindungsprozess Design Thinking, das ist ja eine Methode, die jetzt seit 5 bis 10 Jahren auch in Deutschland immer stärker angenommen wird, ein wesentlicher Bestandteil ist. Also man entwickelt eine Idee, baut einen Prototyp aus dieser Idee und testet die ganz schnell. Und dann sieht man, ist die Idee, ist die Qualität dieser Idee tragfähig oder ist das Mist oder einfach nur irrelevant, was man sich vorher ausgedacht hat.
Ja, und spricht das die Zielgruppe an, die wir uns eigentlich vorgenommen haben?
Genau, so ist das. Wir reden ja jetzt hier, wenn wir über Ideen und Innovationsmanagement sprechen, in einem ökonomischen Zusammenhang und nicht jetzt über freie Kunst. Da ist das natürlich was ganz anderes. Ein freier Künstler, der kann eine komplett abgefahrene Idee haben und dem kann es auch wurscht sein, ob die marktfähig ist oder nicht. Er macht es, wie er es spürt, wie er es machen muss und das reicht ihm dann. Aber hier in diesem Zusammenhang sollte ja am Ende des Tages mit einer Idee und einer Innovation auch immer ein bisschen Geld verdient werden.
Im besten
und auf jeden Fall, genau, langfristig das Überleben des Unternehmens gesichert werden.
Ja, richtig. Genau. Wie sieht denn eine effektive Informationszusammenbringung aus bei einem Innovationsprozess oder Projekt? Da arbeiten ja viele Projektteams oder Projektmitglieder zusammen. Wie schafft man denn da eine gute Organisation und im besten Fall auch Transparenz?
Ja, zunächst mal, was die Organisation angeht, ist es gut, zeitliche Freiräume zu schaffen. Du hattest das vorhin schon angesprochen, das Beispiel Google, 20% der Arbeitszeit wird zumindest bei sehr vielen Mitarbeitern freigehalten, um ja Ideen zu generieren, also jenseits des Tages und des Projektgeschäftes. Insofern ist ein zeitlicher Freiraum schon mal eine große organisatorische Voraussetzung. Ansonsten ist es wichtig, in den Innovations- oder auch in den Ideenfindungsteams, das findet ja eine Idee, findet ja vor der Innovation statt, in seinem Team eine angst- und auch hierarchiefreie Atmosphäre zu schaffen. Das ist ganz wichtig. Keiner darf Angst haben oder sollte Angst haben müssen, dass wenn er irgendwie etwas Verrücktes, etwas Außergewöhnliches artikuliert, dass er dann für naiv, für unprofessionell, für blöd, für sonst irgendwas gehalten wird. Ganz im Gegenteil. Wir bewegen uns ja bei Innovationen schon per Definitionem auf dem Gebiet des Neulandes. Da sollte ja noch nichts gewesen sein, sonst ist es keine Innovation, also nichts Neues. Und immer wenn man sich auf Neuland begibt, dann kann man auch Fehler machen, das ist ganz klar. Da gibt es jetzt keine Landkarte oder kein Navi, mit dem man sich da traumwandlerisch durchmanövrieren kann, sondern man macht auch Fehler und wichtig ist eben in einem Innovationsteam, dass es eine gute Fehlerkultur gibt, dass das nicht krumm genommen wird, dass ja auch eine Kritikkultur gelebt wird, also konstruktive Kritik, nichts persönlich genommen wird, sondern immer an der Sache argumentiert
Definitiv,
wird.
Weil Innovation, das ist einfach so langwierig. Da gibt es ja auch noch keine richtige Struktur. Fehler werden gemacht. Es werden auch immer wieder neue Entdeckungen gemacht. Also es bedeutet gar nicht, dass, gut, wir wollten in die eine Richtung, aber toll, wir haben was anderes entwickelt, was aber dann auch in Ordnung geht. Fehler, also offen für Fehler und ein richtiges Fehlermanagement ist definitiv super wichtig, gerade im Bereich Innovationsmanagement. Aber auch für jedes andere Unternehmen sehe ich auch
ja,
so.
Ja, hinzu kommt eben auch, man macht ja Innovations- oder man organisiert nicht Innovationsteams bewusst, um Fehler zu machen. Manchmal kann man das vielleicht sogar tun. Das ist dann auch eine Art der Ideenfindung, indem man zunächst mal das Problem destruktiv angeht und sich überlegt, was kann man denn jetzt alles erfinden, damit ja man möglichst wenig erfolgreich ist. Damit man die Kunden abschreckt, damit man die Kunden verärgert. Und wenn man über diesen gedanklichen Umweg identifiziert, was Kunden grundsätzlich ärgert oder abschrecken kann, dann hat man schon eine ganze Menge erreicht. Man muss dann natürlich irgendwann mal auch umschalten und von diesem Dekonstruktivismus sozusagen oder diesem Destruktiven abgehen und das Ganze umpolen und sagen, gut, jetzt haben wir die Barrieren identifiziert. Jetzt sehen wir mal zu, dass wir Lösungen erarbeiten, die entweder um die Barrieren herum oder drüber hinweg weisen.
Okay. Was sind denn die möglichen Schwierigkeiten von Innovationsprozessen? Also wir haben vorhin schon das Zeitmanagement oder überhaupt die Zeitfindung angesprochen, aber gibt es denn da noch weitere Schwierigkeiten?
Ja, also das Zeitmanagement ist sicherlich zumindest zu Beginn das A und O. Tagesgeschäft frisst immer den Innovationswillen auf, aber es gibt im Rahmen des Innovationsprozesses auch immer wieder andere Schwierigkeiten, beispielsweise das sogenannte Not Invented Here-Syndrom. Also wenn, was ja richtig und wichtig ist, mehrere Disziplinen und unterschiedliche Fachabteilungen beispielsweise in einem Team sind und ja, einer eine tolle Idee hat, dann kann es, auch das ist menschlich, aber eben nicht so förderlich für Innovationsprozesse, dann kann es durchaus sein, dass der eine oder andere dann so ein bisschen eifersüchtig ist und sagt, nee, die Idee finde ich nicht so gut, weil er denkt, aber es nicht ausspricht, weil sie nicht von mir ist oder aus meiner Abteilung. Also dieses Not Invented Here-Syndrom ist so eine Schwierigkeit. Dann, was ich sehr oft beobachtet habe, das werden wahrscheinlich auch viele teilen, es gibt häufig zu viele, ja, ich nenne es immer Yes-Butters und zu wenige Why-Notters. Was steckt dahinter? Das sind so englische Kunstbegriffe, Yes-Butters, also diejenigen, die Ja, Aber sagen, die Bedenkenträger. Und die sind oft in Unternehmen in der Mehrheit und die killen dann ganz schnell auch eventuell gute Ideen, die sich aber noch nicht ja durchgekämpft haben, sondern in einer ganz frühen Phase sind. So also ganz kleine Triebe einer guten Idee, da wird dann mit einem Ja, Aber so richtig draufgelatscht, dass sie dann gleich platt sind. Und man bräuchte in Unternehmen und vor allen Dingen auch in Innovationsteams deutlich mehr sogenannte Why-Notters, also Menschen, die sagen, ja, warum nicht? Könnte funktionieren oder vielleicht funktioniert es noch nicht so, aber ich hätte eine Möglichkeit, wie es funktionieren könnte. Also das positiv sehen.
Richtig. Das Zwischenmenschliche, das macht einfach so viel aus. Es kann ja nicht jeder die Person sein, die unfassbar also ein unfassbares Durchsetzungsvermögen hat und nur deshalb seine Idee umgesetzt wird, weil er ja sich gut präsentieren kann und dass man vielleicht einfach auch auf die anderen hört oder denen überhaupt erstmal den Raum ermöglicht, ihre Idee vorzubringen. Ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist.
Absolut. Also Scheitern wird als persönliches Scheitern schnell gesehen. Und dann fängt es an zu menscheln. Und es ist besser, wenn in den Innovationsteams, natürlich soll es da auch menscheln, keine Frage. Ja. Das Ganze macht ja auch Spaß und man hat ja mit Menschen zu tun. Aber wenn es um Fehler, wenn es um Kritik geht, dann ist es wichtig, bei der Sache zu bleiben und fachlich zu argumentieren und nicht menschlich.
Richtig. Ja, da wo Menschen zusammenarbeiten, kann wirklich was Wunderschönes entstehen, aber es ist auch ein hohes Konfliktpotenzial da.
Ja, genau. Wie in jeder menschlichen Beziehung überhaupt.
Jetzt komme ich auch schon fast zu meinen letzten Fragen. Wie misst man denn Erfolg der Innovationsidee? Nein, stopp, ich muss nochmal zurückrudern. Nicht der Innovationsidee, sondern der Innovation dann tatsächlich.
Ja, Erfolg einer Innovation, den misst letztlich der Markt. Eine Innovation ist ja eine in den Markt eingeführte und umgesetzte Idee. Und auch da wissen wir, dass nicht jede Innovation das erste Jahr überlebt. In manchen Branchen ist die Flop-Rate extrem hoch, über 90%, so im Lebensmittelhandel beispielsweise. Und der Markt, der wird ganz klar zeigen, also letztlich die Nachfrage oder die angesprochene Zielgruppe, ob die Idee und die Umsetzung dieser Idee, also die Innovation, erfolgreich war oder nicht. Ansonsten, Erfolg misst man ja normalerweise, indem man die Sollwerte und den Ist-Zustand vergleicht und abgleicht. Also hat man seine Ziele erreicht, die entweder sehr ambitioniert waren oder nicht so ambitioniert. Und dann kann man erkennen, ja, habe ich erreicht, also war das aus meiner Sicht, aus Unternehmenssicht erfolgreich das Ganze oder auch nicht.
Gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück. Welche Rolle spielt denn das Thema Patentschutz? Ab welchem Punkt macht es denn Sinn, seine Idee patentieren zu lassen?
Ja, Patentschutz ist zunächst einmal nur relevant für technische Innovationen. Es gibt ja auch andere Innovationen, Marketing, organisatorische Innovationen etc. Wenn wir über Schutz allgemein sprechen, Patentschutz vielleicht auch im Besonderen, dann ist das sicherlich eine zweischneidige Sache. Einerseits ist man natürlich bemüht, wenn man eine tolle Innovation einführt, da auch in gewisser Weise eine Leistungsmonopolchance mit zu haben. Und diese Chance würde man schaffen, indem man seine technische Innovation dann patentieren lässt. Das kann man allerdings nur zeitlich begrenzt, maximal 20 Jahre. Dann läuft in Deutschland und auch in Europa der Patentschutz aus. Und dann kann sich auch die Konkurrenz drauf stürzen und mit der gleichen technischen Idee Angebote anbieten. Also ja, man kann es schützen, aber man darf auch nicht außer Acht lassen, dass wenn man eine Innovation patentieren lässt und die genauen Prozesse und technischen Besonderheiten, dann legt man damit ja auch gegenüber den Wettbewerbern direkt von Tag 1 alle sozusagen Geheimnisse offen und läuft unter Umständen auch Gefahr, dass ein Konkurrent sich dann Gedanken macht, wie kann er das Patent umgehen und trotzdem zum gleichen Ergebnis dann zu kommen, also zum gleichen nutzenstiftenden Angebot für die gleiche Zielgruppe. Insofern ist es ein zweischneidiges Schwert. Nicht jedes Unternehmen schreit Hurra, wir laufen jetzt zum deutschen Marken- und Patentamt und melden unsere technische Innovation als Patent an. Viele halten das auch ein bisschen, ja, unterm Teppich sozusagen und führen ihr Produkt ein, weil damit, oder wenn sie einschätzen, dass das Risiko geringer ist, dass sie kopiert werden, wenn sie dann nicht so ein großes Aufhebens drum machen.
Okay, gut. Ich habe noch eine allerletzte Frage an dich. Welche Rolle spielt denn das Design des Arbeitsplatzes? Braucht es ein Heißluftballon-Café, um kreativ zu sein? Hätte ich auch gerne.
Also so ist es nicht. Unbedingt. Also ohne Heißluftballon-Cafés geht gar nichts mehr. Nein, im Ernst. Mobile Working Spaces, die sind prima. Das ist ja auch Teil der vorhin schon angesprochenen Design Thinking Philosophie. Wir brauchen zeitliche Freiräume, wir brauchen auch räumliche, inspirierende Freiräume. Und da ist natürlich, ob das jetzt ein Heißluftballon-Café ist oder ein Kicker oder irgendwie eine etwas anders gestaltete Umgebung, als man das normalerweise in seinem Büro, in seinem Unternehmen vorfindet, immer hilfreich. Allerdings bleibt das Äußere auch immer das Äußere. Nur durch eine tolle, inspirierende Arbeitsumgebung entstehen eben noch nicht zwingend ebenso tolle neue Ideen. Man braucht auch den gut gemanagten Prozess im Voraus. Und manchmal ist es auch so, dass weniger Deko, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, durchaus auch mehr sein kann. Ich habe beispielsweise in den 80er und 90er Jahren, das ist so die Zeit gewesen, als ich in die Kreativbranche gegangen bin, eine sehr erfolgreiche Werbeagentur namens Springer und Jacobi. Die hatte ganz klare Prinzipien in puncto Workspace. Zum Beispiel das absolute Clean Desk Prinzip. Also da durfte abends nichts mehr auf dem Schreibtisch liegen. Ansonsten, so wurde zumindest kolportiert, ich habe nie in dieser Agentur gearbeitet, das muss ich dazu sagen, aber es wurde gesagt, dass falls noch irgendjemand was auf dem Schreibtisch hat liegen lassen nach Feierabend, dann sei der Agenturgründer Reinhard Springer persönlich vorbeigegangen und hat den Schreibtisch abgeräumt, alles was drauf war und aus dem Fenster geworfen. Ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber so waren zumindest damals die angeblichen Sitten. Außerdem war es auch Springer und Jacobi Mitarbeitern verboten, ihren Arbeitsplatz mit persönlichen Gegenständen zu gestalten. Kundentermine wurden grundsätzlich nur in der Farbkombination Schwarz-Weiß angegangen. Ja, die Agentur ist mittlerweile Geschichte. Sie war legendär. Sie hat Ableger geschaffen. Jung von Matt ist einer dieser Ableger und es gab noch viele andere. Aber dass die Agentur jetzt Geschichte ist und nicht mehr existiert, das lag vielleicht, ich glaube es aber gar nicht mal in der strikten Philosophie. Auf jeden Fall möchte ich es nicht hier behaupten.
Ja, da haben wir es schon sehr gut. Ich habe mein komplettes Büro mit meinen eigenen Möbeln ausgestattet. Hier steht mein Sofa und mein Kaffeetisch. Und der wird auch regelmäßig genutzt, auch wenn ich nicht da bin. Also
genau, also ich denke auch, dass es entscheidend ist für den Ideen, Prozess und auch für den Innovationsmanagementprozess, dass man die Menschen, mit denen man das betreibt, ernst nimmt, auch als Individuen nimmt. Man muss das nicht sektenartig durchprügeln und man darf eben auch andersrum nicht erwarten, wenn man alles besonders fancy ausstattet, dass dann die Ideen nur so purzeln. Es kommt so ein bisschen drauf an. Ich persönlich, das hatte ich eingangs ja auch gesagt, bin auch eher ein Typ, der so ein bisschen das kreative Chaos mag, habe aber auch großes Verständnis, wenn andere da den Kopf, nein, nicht den Kopf über die Hände zusammenschlagen, das sollte nicht so rum sein, sondern die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Jeder macht so, wie es am besten tut. Und das sollte auch für das Innovationsteam sein.
Auf jeden Fall.
Gültig sein. Notfalls, wenn man in einem Unternehmen nicht die entsprechende Arbeitsatmosphäre findet, dann ist immer empfehlenswert, auch ein bisschen außerhalb sich Inspirationsräume zu suchen und zu schaffen, nicht jetzt zwingend in so einem biederen Kongresshotel oder so etwas. Da gibt's ja mittlerweile in jeder größeren Stadt Workspaces, die deutlich geeigneter dazu sind.
Doch, also da, wo man sich wohlfühlt, da isst man einfach auch gerne, da hält man sich gerne auf und ich denke auch, dass man dann einfach viel effektiver arbeiten kann. Wir haben zum Beispiel hier in unserem Mittagsraum oder ist es mehr ein Flur, da haben wir ein Board aufgehängt oder aufgehangen. Da darf jeder was draufmalen und dann wird das Gemälde weiterentwickelt und das gibt einen irgendwie einmal so eine gute Pause und auch mal aufzustehen, irgendwas Handwerkliches zu machen. Ich bin da überhaupt nicht drin geschickt. Man erkennt davon nichts, was ich eigentlich malen möchte. Aber ja, es bringt erstmal irgendwie Ruhe in den Kopf und dann kann man auch wieder weitermachen.
Ganz genau. Es geht auch nicht um das Geschick und um die perfekte Umsetzung, sondern ich denke, also ich finde es auch eine tolle Idee, was du erzählt hast. Es geht um zwei Dinge. Zum einen bewegt man sich selber irgendwo hin. Wenn sich der Körper bewegt, dann bewegen sich auch die Gedanken. Und zum Zweiten, selbst wenn schwer identifizierbares Gekrickel rauskäme, inspiriert das durchaus auch den Nächsten. Und ja, dann werden solche Ideen oder Stimuli einfach weitergetragen und weiterentwickelt. Und darum geht's ja letztendlich, dass man diese Schneeballeffekte nutzt und überhaupt initiiert und stimuliert, um am Ende des Tages viele tolle Ideen, eine brillante Idee dann schließlich daraus ableiten kann, um dann eine auch im Markt erfolgreiche Innovation zu entwickeln.
Ja, und das braucht einfach Zeit. Mir ist noch eine letzte Frage in den Sinn gekommen. Welche Rolle spielt denn Geld bei Kreativität? Es kommen häufig auch mal Startups zu uns und klar, natürlich sind die anders aufgestellt als die bereits etablierten Unternehmen, aber das kann ja auch zum Teil blockieren. Klar, Geld ist immer toll, wenn man einfach mehr Möglichkeiten schaffen kann, aber es blockiert ja auch irgendwie. Wie siehst du das?
Also ich behaupte mal und könnte das auch jetzt nicht in diesem Podcast, aber grundsätzlich empirisch beweisen, da gibt es viele Studien. Ich behaupte, dass Geld nicht so wichtig ist. Im Gegenteil, Kreativität schlägt Geld. Je brutaler die Rahmenbedingungen gesetzt werden, Low Budget, möglicherweise auch Zeitdruck, der nahezu unmenschlich klingt, desto eher reißt man sich zusammen und versucht, Lösungen zu finden, Auswege zu finden und eben dann auch Ideen zu finden, die man später, wenn man mehr Budget zur Verfügung hat, ausbauen und ausweiten und ausrollen kann. Aber grundsätzlich würde ich das Fass sogar erstmal mindestens als unabhängig ansehen, Kreativität und Geld. Es kann durchaus auch sein, dass es sogar schadet, wenn einem Start-up nach einer ersten oder zweiten erfolgreichen Finanzierungsrunde gesagt wird, hier habt ihr einen dicken Geldkoffer, generiert mal Ideen, was ihr damit machen könnt. Ich glaube nicht, dass das wirklich erfolgsversprechend ist.
Ja, die haben definitiv andere Bedürfnisse, um gefördert zu werden, als einfach nur mit Geld alleine gelassen zu werden.
Absolut. Also, dass man mit dem Geld den Rahmen stecken kann, wie ja auch schon mehrfach gesagt, das ist unbestritten. Aber eine gute Idee ist mitunter auch dann erst gut, wenn sie eben gar nicht so viel Geld kostet, sondern einfach ist, schlicht ist und entsprechend auch einfach umzusetzen.
Jetzt sind wir auch schon am Ende. Wir haben unsere 50 Minuten geknackt. Schön, dass du da warst und deinen Wissensschatz mit uns geteilt hast.
Ja, sehr gerne. Mir hat das auch viel Spaß gemacht.
Alle Folgen der Innovationskiste könnt ihr euch auf Spotify und Soundcloud anhören und auf unserer Webseite gründerschiff.de. Dort findet ihr auch noch mehr Input zum Thema Gründungs-, Unternehmens- und Innovationsbegleitung. Und damit ihr jetzt nichts mehr verpasst, folgt uns auch gerne auf Facebook, LinkedIn und Twitter unter das Gründerschiff. Bis dahin, eure Ina Fee.